Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Und damit herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir schauen mit unseren Kritikern zurück auf ein bewegendes Kunstjahr, das im letzten Drittel nochmal ein dominierendes Thema bekommen hat. Außerdem waren wir im Berliner Hebbel am Ufer, wo an die Folgen des Halle-Attentats von vor 4 Jahren erinnert wurde und an die vielen offenen Fragen, die es bis heute gibt. Dann gehen wir ins Kino und schauen uns an, was zu Weihnachten startet, aber nicht nur im Kino, auch in den Streamingdiensten. Und wir erinnern an den Entertainer und Sänger Gunther Emmerlich, der irgendwie immer auch ein gutes Motto hatte.
Nehmen Sie mich bitte nicht ernst.
Ich würde schon sagen, das war ein ganz besonderes Jahr in der Kunst, das hier zu Ende geht, 2023. Und das Schöne ist, wir haben hier im Programm Expertinnen, die wissen, was lief und warum es lief. Zum Beispiel Kritikerin und Chefredakteurin des Monopol-Magazins Elke Buhr. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und Carsten Probst, unser Kunstkritiker. Auch mit Ihnen wollen wir zurückschauen auf dieses Jahr. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Und beginnen wir natürlich mit dem, was eben die Kunstszene, nicht nur die Kunstszene, aber die auch ganz besonders betroffen hat, nämlich die Auswirkungen des Nahostkrieges. Viele Absagen von Ausstellungen, Rücktritte von Jurymitgliedern, die Findungskommission der Documenta ist nicht mehr existent. Auch als Auswirkung, was den Streit um den Nahostkrieg angeht. Ausstellungen wurden abgesagt, Preise zurückgezogen. Ein großer Streit, der da ausgebrochen ist, Elke Buhr, wenn Sie zurückschauen auf die letzten Wochen. Wie genau hat dieser Nahostkrieg aus Ihrer Sicht diesen Kunstbetrieb durcheinandergebracht?
Er hat ihn auf eine schreckliche Weise gespalten und alle, mit denen ich darüber rede, sagen, es war noch nie so schlimm. Also noch nie hat sich der Kunstbetrieb so dermaßen zerstritten. Es haben sich wirklich da die Fronten aufgesplittet. Nicht nur in Deutschland, sondern auch zum Beispiel in den USA, wo es oft die Sammler und Sammlerinnen, die ein bisschen etablierter sind, gegen die jungen Künstlerinnen und Künstler geht. Und man streitet sich einfach um Formulierungen. Es gibt wahnsinniges Misstrauen. Und wenn Menschen die Palästinenser unterstützen, werden sie angegriffen. Wenn Menschen Israel unterstützen, werden sie von den anderen angegriffen. Keiner traut sich mehr zu, dass man auf so einen fundamentalen Humanismus zurückkehrt. Und in Deutschland ist die Debatte wirklich eskaliert in eine Richtung, wo man wirklich das Gefühl hat, dass die Kunstfreiheit in Gefahr geraten ist, weil auch die Politik droht, immer mehr Einfluss zu nehmen auf die Institutionen. Die Institutionen haben Angst, Leute werden ausgeladen. Also es ist wirklich eine sehr, sehr ernste Situation.
Gibt es ein Beispiel, an dem Sie es ganz besonders gespürt haben, das, was Sie gerade sagen?
Also für mich war wirklich so ein krasses Beispiel oder wo ich auch denke, das müsste ein Wendepunkt sein, war, als die Ausstellung von Candice Breitz in Saarbrücken abgesagt wurde, aus wirklich fadenscheinigen Gründen, weil man ihr unterstellt hat, aufgrund eines polemischen Zeitungsberichtes, sie würde sich nicht ausreichend von den Gräueltaten der Hamas distanzieren. Und ich finde, da ist wirklich ein Punkt erreicht, wo man sagt, hier ist die Kunstfreiheit in Gefahr und das dürfen wir nicht akzeptieren, dass auf diese Weise hier so eine Art Gesinnungsprüfung für Künstlerinnen und Künstler gemacht wird, ohne dass mit ihnen gesprochen wird und ohne, dass es überhaupt noch darum geht, was sind eigentlich die Inhalte der Kunst.
Carsten Probst, was nehmen Sie mit aus diesem Streit?
Also, dass dieser Streit noch lange nicht entschieden ist zum einen. Also wir haben es wirklich mit einer teils unterdrückten und teils sich doch verquält irgendwie ihre Bahn suchenden Diskussion zu tun, mit einer Debatte um Grundsätze, die, glaube ich, weit über die Situation jetzt in Israel und im Gazastreifen hinaus reicht. Sondern, also wenn wir es als eine Diskussion in Deutschland nehmen, natürlich auch eine Debatte um die Erinnerungskultur ist. Es wird ja immer wieder formuliert und wurde auch immer wieder formuliert, dass die Deutschen ein so ausgereiftes und debattenfreudiges und erinnerungsfreudiges Verhältnis zur Shoah, zum Holocaust, zum Staat Israel entwickelt hätten. Und bei dieser von Elke jetzt auch eben schon geschilderten Unterdrückung von Debattenkultur zeigt sich plötzlich, dass so ganz ausgereift dieses Erinnerungsverhältnis offensichtlich nicht ist. Es scheint geprägt gewesen zu sein von Gedenkformeln, von Erinnerungs- und Empathieformeln für Israel oder für die Juden in Deutschland und Jüdinnen und Juden in Deutschland. Und dann, wenn es aber jetzt darauf ankommt, tatsächlich eine Debatte nochmal neu zu eröffnen, was denn wirklich die Inhalte einer solchen Erinnerungskultur sein sollten, dann verschärft sich die Debatte plötzlich. Dann wird eher mit Gesetzen und Verboten gedroht, mit Karriereenden und so weiter, implizit oder explizit. Und Die Debatte wird abgewürgt und findet sozusagen unter Strafandrohung nicht mehr statt. Das ist natürlich ein bedenklicher Ausblick, nicht nur was den Kunstbetrieb anbelangt, sondern natürlich auch die gesamte Erinnerungskultur in Deutschland, für die der Kunstbetrieb in diesem Fall so eine Art Pass pro Toto ist, ein Symbol.
Was würden Sie sich, nehmen Sie mal an beide jetzt die Frage, was würden Sie sich wünschen, was im nächsten Jahr passiert? Man muss das ja aufgreifen, dieses Thema, es bleibt ja erhalten, ne? Elke?
Ja, ich wünsche mir, dass es mehr solche Veranstaltungen gibt, wie zum Beispiel kürzlich beim PEN Berlin, wo wirklich gesagt wurde, es geht jetzt hier nicht darum, wer wen unterstützt oder welche Position, sondern es geht darum, dass es eine Freiheit des Wortes gibt. Also, dass man sich wieder darauf besinnt, es gibt zunächst einmal Meinungsfreiheit, dann kann man Argumente austauschen, Argumente friedlich austauschen unter Intellektuellen und dann kann man ja immer noch sagen, ich kritisiere das, ich finde das nicht gut. Aber diese Praxis, dass man jetzt sagt, man möchte gewisse Positionen einfach eliminieren aus öffentlichen Institutionen und das auch noch staatlich sanktioniert. Ich finde, das darf nicht sein. Und da muss es dann vielleicht gibt es da einfach auch viele Gerichtsurteile, weil die Verfassung stützt das nicht, diese Verbote. Also, dass man sagt, okay, vielleicht müssen da Gerichte einschreiten. Das Verfassungsgericht muss sich äußern. Irgendetwas, aber auf jeden Fall müssen diese Freiräume erhalten bleiben.
Dann schauen wir da vielleicht mal auf das, was vielleicht weniger Kontroversen ausgelöst hat, sondern großes Glück bei Kritikerinnen und Kritikern. Also jedenfalls bei euch beiden hier, bei Elke Buhr und Carsten Probst. Elke Buhr, was war für Sie die Ausstellung des Jahres?
Es gibt da wie immer mehrere, aber es gab wirklich einige tolle Ausstellungen und interessanterweise, ich weiß nicht, bin ich es, aber es waren vor allen Dingen Ausstellungen von Künstlerinnen. Die erste war Rosemarie Trockel im MMK, kuratiert von Susanne Pfeffer. Ganz fantastische Ausstellung, die diese tolle Künstlerin nochmal wirklich in all ihren verschiedenen Aspekten gezeigt hat. Dann im März Nicole Eisenman, eine amerikanische Malerin, eine jüdische Malerin, die einfach sich durch die gesamten Stile und durch die Kunstgeschichte malt, dabei wirklich auch so ein queeres Leben, rotzig ist, punkig ist und gleichzeitig auch romantisch wunderschön. Also das fand ich ganz toll. Und jetzt im Herbst hat mich total überrascht, Meredith Monk ist ja eine Avantgarde-Musikerin und die hat das Haus der Kunst ganz fantastisch in der bildenden Kunst gezeigt. Haus der Kunst in München, ihre Installation, ihre Videos und das war für mich eine Überraschung und toll gemacht. Also da habe ich viel Spaß gehabt.
Carsten Probst, wo sind Sie glücklich wieder rausgegangen in diesem Jahr?
An einigen von Elke genannten Ausstellungen, Nicole Eisenman zum Beispiel, eine sehr starke Ausstellung der Sammlung Brandhorst in München. Ich möchte nochmal vielleicht darauf hinweisen, dass gerade durch diese Zäsur, 7. Oktober, sehr viele Ausstellungen fast in der Aufmerksamkeit verschüttet wurden, die Themen angebracht haben, an die man jetzt zurzeit gar nicht mehr denkt. Ich nenne zum Beispiel die Ukraine-Thematik. Da gab es im ersten Halbjahr, eigentlich gerade im Frühjahr 2023, eine Reihe von Ausstellungen, die sich bemüht haben, dieses Thema Krieg in der Ukraine, diesen Konflikt mit Russland, dass die Selbstbewertung der Ukraine ja aufzubrechen und mit verschiedensten auch kontroversen künstlerischen Positionen zu begleiten. Also diese Ausstellungen haben große Fortschritte, glaube ich, in unserer Kenntnis dieses Konfliktes gebracht. Früchte des Zorns ist eine Ausstellung im Haus am Lützowplatz beispielsweise, wo ein Ausblick auf eine Zeit nach dem Krieg gewagt wurde. Das Bode-Museum hat die ja religiöse Ikonografie in der ukrainischen Kunst experimentell fast auf die Übertragung, auf die Bilder vom Krieg heute gewürdigt. Und Höhepunkt war sicherlich das Kaleidoskop der Geschichten im Albertinum in Dresden, wo auch sehr, sehr viel und sehr umfassend auf die Geschichte und die Kultur der Ukraine reflektiert wurde anhand von Gegenwartskunst. Und das Zweite ist, ich habe auch sehr großartige Ausstellungen im ersten Halbjahr gesehen zum Thema Israel und jüdische bzw. israelische Künstlerinnen. Das Jüdische Museum hat leicht zu Anfang die École de Paris gewürdigt mit dem Titel Paris Magnétique, wo gerade der Anteil jüdischer KünstlerInnen an der Pariser Moderne sehr aufschlussreich gezeigt wurde. Also da gab es gerade im ersten Halbjahr eine ganze Menge hochinteressanter Schauen eigentlich, die durch den 7. Oktober fast in der Thematik ein bisschen verschüttet wurden, leider.
Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass Sie so eine Blockbuster-Ausstellung wie die Vermeer-Ausstellung in Amsterdam noch erwähnen. Ist noch gar nicht gefallen. Ich glaube, einer der ganz großen Erfolge der Geburt.
Auf jeden Fall, aber ich bin ja eher auf dem zeitgenössischen Fuß unterwegs und außerdem
wird aber sehr modern angesehen irgendwie, dieser Maler, obwohl er schon vor Jahrhunderten gestorben ist.
Das war bestimmt ganz toll, ich habe es nicht dahin geschafft. Stattdessen würde ich lieber noch Isa Genzken erwähnen, auch eine der großen deutschen Künstlerinnen, die 75 Jahre alt geworden ist dieses Jahr und die neue Nationalgalerie hat ihre Skulpturen gezeigt in Berlin, in einer Ausstellung, wo wirklich die Architektur und die Kunst so fantastisch ineinander spielte, dass ich da heute noch von träume.
Carsten Brupp, Sie haben Vermeer gar nicht erwähnt, ne?
Die Vermeer-Ausstellung war sicherlich ein riesiger Publikumserfolg. Es gab in den letzten Jahren aber auch schon Vermeer-Ausstellungen, unter anderem in Dresden, die sehr stark auf dieses Werk, auf das Making-of eingegangen waren, während die Schau in Amsterdam eigentlich eine Aneinanderreihung großer Werke war und eigentlich mehr durch die Quantität gewirkt hat. Ich würde aber vielleicht noch hinzufügen, es gab zwei eigentlich Museumsneuerfindungen in diesem Jahr. Der Hamburger Bahnhof hat durch seine Sammlungsneupräsentation zum ersten Mal sich als Museum der Gegenwart, das er nominell ja schon lange ist, wirklich neu erfunden. Die ganze Sammlung wurde komplett neu aufgeräumt und das Haus selber in einem ganz anderen Licht als eine Art temporäre Veranstaltung mit immer wechselnden neuen Themen sozusagen dargestellt und fast immer schon wieder vergessen. Auch das Haus der Kulturen der Welt hat sich ja in diesem Jahr unter einem neuen Intendanten unter Bonaventure Soubirous-Nicoung neu eröffnet mit einem neuen Programm, auch sehr bedenkenswert, weil ja der Intendant lange in der Kritik stand, selber ein Unterstützer, ein indirekter Unterstützer des BDS, also der israelfeindlichen, zum Israel-Boykott aufrufenden Bewegung zu sein. Und was ich bemerke ist, er macht ein gutes Programm bisher, unter anderem auch zur russischen Kunst oder zur Kunst aus der russischen Zarenzeit bis heute in Osteuropa. Aber gleichzeitig wird dieses Programm inzwischen weitgehend fast ignoriert in der Presse.
Ich stelle gerade eine gewisse Berlin-Lastigkeit unseres Gesprächs hier fest. Wir haben jetzt über das Haus der Kultur in der Welt gesprochen, über die neue Nationalgalerie, dem Hamburger Bahnhof. Haus am Lützeplatz haben Sie noch erwähnt. Bei der neuen Nationalgalerie kann man, glaube ich, vielleicht auch sagen, dass es da ja jemanden gibt, nämlich Klaus Biesenbach, der diese neue Nationalgalerie führt, der früher mal die Kunstwerke in der Auguststraße in Berlin-Mitte mitbegründet hat und vielleicht auch den Ruf von Berlin als Kunststadt mitgeprägt hat, da offenbar nicht nur Isa Genzken, sondern auch Monica Bonvicini dort eine sehr erfolgreiche Ausstellung zeigen konnte, auch in diesem Jahr auch Gerhard Richter. Da haben wir, glaube ich, jetzt schon mal ein Museum, was ich vermute mal, Sie beide überzeugt als Ort. Gibt es noch andere Museen in diesem Jahr 2023, andere Orte, die Sie einfach von der Programmpolitik, vom Kuratorischen überzeugt haben, Elke Buhr?
Ja, das Haus der Kunst in München. Ich hatte ja schon Meredith Monk erwähnt und die hatten gleichzeitig diese Ausstellung über Environments von Künstlerinnen. Und was die halt schaffen ist, also da ist immer ganz viel Musik. Also die machen so Crossover. Andrea Lissoni, da will das Haus zum Klingen bringen, der will die Leute reinholen und das funktioniert fantastisch. Da war ich wirklich sehr beeindruckt. Und was ich in diesem Jahr auch spannend fand, war Stuttgart, also tolle Modigliani-Ausstellung gerade und ich glaube, dass da auch ganz viel passiert.
Ja, ich würde noch hinzufügen, das Museum für moderne Kunst in Frankfurt, dieses Haus ist immer ein Besuch wert.
Und dann gibt es noch etwas sehr Aktuelles, einen Künstler, ja, auf dessen Werk wir zurückschauen müssen, weil er gestorben ist im Alter von 89 Jahren. Giovanni Anselmo, einer der prägendsten Künstler der sogenannten Arte Povera. Ein Mann, der es leider nicht erleben wird, dass es eine große Retrospektive in Bilbao, in Guggenheim geben wird nächstes Jahr. Elke Buhr, warum ist er so wichtig?
Ich finde generell, die Arte Povera ist im Moment wahnsinnig wichtig, weil in der Kunst dreht es sich ja zurzeit ganz viel darum, diese Grenze zwischen dem Menschen und den Pflanzen und den Tieren zu überwinden und den Menschen halt aus dem Zentrum zu nehmen. Und das ist ja genau das, was die Arte Povera seit den 1960er Jahren gemacht hat. Und in einfachen Symbolen, also Giovanni Anselmo, eins meiner Lieblingswerke von ihm, ist ein Granitblock. Ein zweiter Granitblock ist dran gebunden. Dazwischen ist ein Kopfsalat. Und wenn der Kopfsalat verwelkt ist, dann fällt der Stein runter. Also das finde ich so ein tolles Werk, weil es gleichzeitig so minimalistisch ist und dann hat man diese Begegnung von der Natur und dem Stein und so. Also das ist so für mich Arte Povera in a nutshell, wie man so sagt. Ich fand das in diesem Jahr wirklich total wichtig. Ich habe auch eine tolle Ausstellung von Michelangelo Pistoletto in Turin gesehen zum Beispiel. Auch über 90 Arte Povera. Ich glaube, das ist einfach eine Bewegung, die uns gerade sehr am Herzen liegt.
Giovanni Anselmo also, im Alter von 89 Jahren gestorben. Und da sind wir schon dabei, zu schauen, was nächstes Jahr an großen und wichtigen, bemerkenswerten Ausstellungen zu sehen sein wird. Wie gesagt, sein Werk im Guggenheim in Bilbao. Worauf freuen Sie sich, Elke Buhr, wenn Sie auf das Jahr 2024 schauen?
Ich freue mich sehr auf die Biennale von Venedig. Das ist immer ein totaler Höhepunkt. Außerdem gibt es eine Manifesta in Barcelona. Da bin ich auch sehr gespannt. Was mich nur so ein bisschen besorgt, ist, dass wir noch nicht wissen, wer den deutschen Pavillon bespielt. Das hätte im November bekannt gegeben werden sollen. Irgendwas läuft da schief. Also wir drücken die Daumen, dass im Januar...
Nicht, dass wir den Dokumenta-Effekt haben, dass sich alles verzögert
ja,
und
ja,
man nicht
wird,
weiß.
Man wird so ein bisschen nervös, aber wir hoffen, dass wir im April alle da stehen und dass wir auch einen tollen deutschen Pavillon haben werden.
Carsten Probst, worauf freuen Sie sich?
Ja, ich glaube, dass die Biennale in Venedig tatsächlich auch deswegen interessant wird, weil sie ja nach all diesen querelenhaften Monaten und fast Jahren stattfindet und immer ja auch die Gelegenheit bietet, eine Summe zu ziehen unter dem, was bisher so passiert ist. Also es wird sicherlich auch eine politisch spannende Biennale werden. Ansonsten, wir haben ja dieses Jahr schon begonnen mit Caspar David Friedrich, jetzt kurz in der Hamburger Kunsthalle, aber nächstes Jahr wird das Caspar David Friedrich-Jahr sein. Und er ist nun wirklich einer der am meisten ausgedeuteten und interpretierten Künstler in Deutschland und vielleicht in Europa mit so widerstreitenden Interpretationen, dass ich sehr gespannt bin auf die Riege der Ausstellungen, die ihn dann neu vorstellen werden. Und es wird das Ensor-Jahr sein. Also ich werde sicherlich auch nach Belgien reisen, um die großen James Ensor so Retrospektiven zu sehen, die da gezeigt werden.
Also einiges, worauf wir uns freuen dürfen. Vieles davon wird natürlich auch bei uns im Programm stattfinden. Das ist ja klar. Wir beobachten den Kunstbetrieb weiter, freuen uns auch hier in der Redaktion auf das neue Jahr 2024, haben aber auch zurückgeschaut natürlich auf dieses Jahr 2023 mit den Kritikerinnen Elke Buhr und Carsten Probst. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Danke auch.
Eine Bassstimme, die es in sich hatte, vor allem aber auch ein Entertainer, ein Opernsänger, der schon in den 80ern sein Fach im Fernsehen populärer machen wollte und der immer wieder durch seine Freundlichkeit und Zugewandtheit auffiel und der die Dresdner Semperoper jahrelang prägte. Gunther Emmerlich ist im Alter von 79 Jahren gestorben und Andreas Berger erinnert an ihn.
Lieber Gott, was wäre denn nun daran so furchtbar, wenn ich auch ein kleines Vermögen hätte?
Wenn ich einmal reich wäre.
Stimme und Statur waren seine Markenzeichen. Und ein Schalk war er, nicht nur im Interview.
Nehmen Sie mich bitte nicht ernst.
Er fiel auf. Sein sonorer Bass war überall gern gehört. Ob im Konzert, Oper oder vor der Kamera. Er war im ernsten wie im heiteren Fach zu Hause, sang, las und spielte vor einem Hunderterpublikum genauso konzentriert wie vor Hunderttausenden am Bildschirm. Aber nie ohne Humor.
Wenn also hier und da eine Zeitung schreibt, der DDR-Star Gunther Emmerlich, dann ist das nicht korrekt. Weil ich bin länger im vereinten Deutschland auf der Bühne.
Im Alter wurde immer mehr das Schreiben eine Passion. Der Titel seines ersten von 4 Büchern, typisch für das Aufgeschriebene. Ich wollte mich mal ausreden lassen.
Ja, es ist vor allem auch ein bisschen von der Seele schreiben. Also Dinge, die mich beschäftigen, die man möglicherweise auch noch nie ganz bis zum Ende gedacht hat, die denkt man dann zu Ende, wenn man vor dem leeren Blatt sitzt und muss es formulieren. Das hat auch was Therapeutisches.
Ein Blatt vor den Mund hat er nie genommen. Darum mochte schon zu DDR-Zeiten das Fernsehpublikum die von ihm moderierte Schokolade. Ein Straßenfeger aus Adlershof.
Ich muss sogar der Wahrheit insofern die Ehre geben. Es war nicht verboten, in der DDR ordentlich singen zu wollen. Und das habe ich genutzt und habe meine Stimme ausbilden lassen.
Zu dem Zeitpunkt, als Gunther Emmerlich spürte, dass ihm Fernsehentertainment liegt, gehörte er noch zum Ensemble der Dresdner Semperoper, bis er sich 1992 entschied, frei für alle Angebote zu sein.
Es war ja keine Entscheidung gegen dieses wunderbare Haus, sondern es war eine Entscheidung für mein Leben. Es waren viele Türen offen. Plötzlich, durch die ich durchgehen wollte.
Im Unterschied zu vielen anderen Künstlern aus dem Osten, die nach der Wiedervereinigung klagten, kaum noch gefragt zu sein, war der gebürtige Thüringer bestens im Geschäft. Seine Popularität bundesweit.
Also immer etwas Neues zu tun, da erfindet man sich selbst auch neu.
Schon 1990 bekam er einen Bambi, fast 30 Jahre später die goldene Henne für sein Lebenswerk. Ans Aufhören war bei ihm nicht zu denken.
Warum? Würde ich einfach mal zurückfragen. Also zu Hause rumsitzen und nichts tun, das kann doch nicht das Ziel des Älterwerdens sein. Und ich bin froh, dass ich einen Beruf habe. Ich kann mir vorstellen, wenn man Dachdecker ist oder irgendwo im Tagebau oder unter Tage arbeitet, dann ist man froh, wenn man das Rentenalter erreicht hat. Aber in meinem Beruf, wenn man noch Spaß am Beruf hat und noch Leute sich vorfinden, die die Freude teilen, dann gibt es keinen Grund aufzuhören. Aber ich singe noch, weil mir es Freude macht.
So wird ihn sein Publikum in Erinnerung behalten. Den stattlichen Großen, der durch seine Stimme und seinen Humor auffiel.
Wer ist wirklich gegen deinen Plan? Wenn ich wäre ein
Gunther Emmerlich ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Andreas Berger erinnerte an den Sänger und Entertainer. Vor 3 Jahren fiel eines der härtesten Urteile in der Geschichte der demokratischen Justiz in Deutschland. Lebenslang mit anschließender Sicherungsverwahrung. Gesprochen gegen den Mann, der den Anschlag auf die Synagoge in Halle verübte und dabei mehrere Menschen tötete. Eine der schwersten antisemitischen Straftaten in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Bis zum letzten Prozesstag fand er richtig, was er getan hat. Und heute hat es eine Bühne in Berlin beschäftigt, das Hau, das Hebbel am Ufer. Dort waren Nebenkläger, Anwälte und Unterstützer angereist, um diesen Abend zu gestalten. Gerd Brendel war für uns dabei. Wer genau war dort auf der Bühne?
Es waren vor allen Dingen 2 Überlebende da, Naomi Henkel-Gümpel, die in der Synagoge war, als der Attentäter den Brandsatz warf gegen die Tür und feuerte, und Ismet Tekin, der im Schusswechsel war zwischen Polizei und Täter, auch Nebenkläger, und Kathi Lang, eine der Anwältinnen der Nebenkläger. Und es ging ihnen darum, noch einmal diese Geschichte Revue passieren zu lassen und auch, glaube ich, in diesen Zeiten zu zeigen, es geht auch anders, es geht auch mit Solidarität. Und das war auch der Titel der Veranstaltung. Was aus dem Elend jenes Tages erwuchs, ist Solidarität. Und das ist ein Zitat aus dem Plädoyer von Naomi Henkel-Gümbel während des Gerichtsverfahrens. Und was sie damit meinte, ist, da kam Leute zusammen, die nichts miteinander zu tun haben sonst. Leute mit Migrationshintergrund, türkischsprachig, arabischsprachig, Leute aus der jüdischen Synagoge und fanden sich zusammen, um zusammen als Nebenkläger diesen Prozess mitzugestalten.
Da gibt es ja klare Regeln natürlich, wer dort wofür steht bei so einem Rechtsprozess, das ist klar. Aber wenn man das jetzt so ein bisschen verfolgt, es gab ja auch viel drumherum, es gab Demonstrationen, Debatten, viele Fragen. Und jetzt eben diesen Abend da im Hebbel am Ufer, was ist Ihr Eindruck, wer spielte da welche Rolle?
Die Nebenkläger haben, das wurde auch immer wieder heute erzählt, diesen Prozess auch wirklich mitgestaltet, indem sie eben ihre Geschichten erzählten, ihren Blickwinkel, davon berichteten, was es mit einem Macht, einem antisemitischen und rassistischen Anschlag, das hast du jetzt gerade vergessen, zu überleben.
Denn es sollte erst auf die Synagoge gehen und dann hat er aus rassistischen Motiven heraus andere Menschen.
Und was es bedeutet, als Zielopfer einer Gruppe dazustehen, zu überleben, von jemandem, der einen auslöschen will als Fremdkörper. Und überhaupt auch als Opfer anerkannt zu werden. Der 2. Überlebende heute Abend, Ismet Tekin, der im Schusswechsel zwischen Täter und Polizei geraten war, konnte das Gericht nicht davon überzeugen, dass der Täter auf ihn gezielt geschossen hat, weil er eben so aussieht, wie er aussieht. Das Gleiche erlebte auch ein anderer Migrant, der vom Täter angefahren wurde. Und deswegen nannte dann auch die anwesende Rechtsanwältin Kathi Lang das Urteil, trotz des harten Urteils, in seiner Begründung mutlos. Und das hören wir mal.
Es gibt in diesem Urteil keine Erklärung, überhaupt keine Bezüge zu dem Rassismus, zum Antisemitismus des Täters. Und das muss man sagen, das hätte man von dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichtes erwarten können.
Und das ist kein Einzelfall, erzählte die Rechtsanwältin. In ihrer Praxis erlebt sie immer wieder, wie antisemitische und rassistische Verbrechen vor Gericht nicht als Hassverbrechen verhandelt werden. Und die Hintergründe einer Tat, also wie Motive, soziales Umfeld, selten bedacht werden und vor allem es wahnsinnig lange dauert, bis es zum Prozess kommt. Und da erzählte sie eben von ihrem jüngsten Fall. Erst jetzt, nach 5 Jahren, nach der sogenannten Hetzjagd in Chemnitz, wo Neonazis Jagd auf Menschen machten und sie angriffen, erst jetzt wurde das erste Verfahren eröffnet.
Mhm. Haben Sie den Eindruck, da wurden auch heute Abend im Hebbel am Ufer Forderungen über Konsequenzen laut, über Lehren, was sich ändern sollte, vielleicht in Prozessverläufen oder auch im Umgang tatsächlich mit der rechtsterroristischen Gefahr?
Also, was ich sehr spannend fand, dass Kathi Lang erzählte, es gibt so, ja, so Regelwerke, das ist von Bundesland zu Bundesland verschieden, wie mit Hassverbrechen umgegangen werden soll. Die sind teilweise gar nicht öffentlich. Das ist relativ undurchschaubar. Aber vor allen Dingen ging es auch heute dann doch nochmal um die Terrorattacken der Hamas und um die Gefahr von Antisemitismus, jetzt gerade eben. Und da sprach Naomi Henkel-Gümpel auch davon, wie sie Solidarität gerade aus der Linken für jüdische, israelkritische Israelis und Deutsche vermisst und betonte nochmal, wie wichtig eben diese Erfahrung war von nach den Anschlägen von Halle, dass man sich eben nicht auseinander dividieren lassen kann. Und dass Solidarität eben über die eigene Gruppe hinausgeht. Und als vor wenigen Wochen es zu einem Brandanschlag auf eine Synagoge in Berlin kam, setzte sich Ismet Tekin in den Zug und fuhr von Halle nach Berlin, um an einer Mahnwache teilzunehmen. Warum? Fragte ihn die Moderatorin. Und da zitierte er eine Fahne, die draußen vor dem Hau-Theater hängt. Und das ist seine Antwort.
Vor der Tür steht, wem gehört diese Welt? Diese Welt gehört uns als Menschen. Also wir haben als Menschen menschliche Pflicht durchzuführen. Wo Schwierigkeit gibt, muss man die Solidarität zeigen. Egal welche Glaube hat man, egal welche Herkunft, welche Sprache hat man. Mehrere Sprachen ist schön, aber spielt keine Rolle, wenn man andere Sprache hat. Andere Glaube hat, bei den Schwierigkeiten nicht hinzugehen. Ein Zeichen wollte ich da setzen. Wer ein Herz trägt, solange menschliche Pflicht tut, ist für mich der wichtigste Mensch.
Ja, und da war es, als ob in diesem Augenblick alle im Saal mit einem Herzen schlugen.
Gerd Brendel über diesen Abend im Hebbel am Ufer in Berlin, über das Halle-Attentat und die Folgen. Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Viktoria Eglau.
Polens neue Regierung hat die gesamte Führung der öffentlich-rechtlichen Medien entlassen. Die Entscheidung betreffe die Vorstandschefs und die Aufsichtsräte des Fernsehsenders TVP, des polnischen Radios sowie der Nachrichtenagentur PAP, teilte das Kulturministerium in Warschau mit. Neue Aufsichtsräte seien bereits ernannt. Diese würden neue Vorstände wählen. Der Umbau und die inhaltliche Neuausrichtung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zählt zu den Prioritäten der Regierung von Donald Tusk. Sie wirft den Medien vor, sie hätten in den vergangenen 8 Jahren unter der nationalkonservativen PiS-Regierung Parteipropaganda verbreitet. Heute Abend fielen die Hauptnachrichten auf TVP aus. Stattdessen sahen die Zuschauer den bekannten Fernsehjournalisten Marek Cisz, der einst den Sender verlassen musste. Jeder polnische Bürger, der die öffentlich-rechtlichen Medien finanziere, habe das Recht, von ihnen sachliche, professionelle und ehrliche Informationen zu verlangen, sagte er. Der Brite Sir Donald Runnicles soll neuer Chefdirigent der Dresdner Philharmonie werden. Das teilte die Stadt Dresden mit. 2025 soll er sein Amt antreten, aber das Orchester bereits ab der kommenden Spielzeit leiten. Dresdens Kulturbürgermeisterin Klepsch lobte, Runnicles stehe für höchstes künstlerisches Können und eine feste Verankerung in der internationalen Musikszene. Der gebürtige Schotte ist seit 2009 Generalmusikdirektor der Deutschen Oper Berlin. Zuvor war er Chefdirigent des BBC Scottish Symphony Orchestra und Musikdirektor der San Francisco Opera. Das meistverkaufte Buch in der Sparte Belletristik Hardcover war in diesem Jahr der 8. Band der 7-Schwestern-Reihe von Lucinda Riley. Im deutschsprachigen Raum wurden nach Angaben des Börsenblatts rund 450.000 Exemplare des Romans Atlas, die Geschichte von Pars Holt verkauft. Auf den Plätzen 2 und 3 folgten Sebastian Fitzek mit Die Einladung und Martin Suter mit Melody. In der Sparte Sachbuch-Hardcover ist Prinz Harrys Autobiografie Reserve mit 360.000 Exemplaren der Bestseller. Vor Der Osten, eine westdeutsche Erfindung von Dirk Oschmann und Ein Hof und elf Geschwister von Ewald Fried.
Viktoria Eglau mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank.
Was mir heilig ist.
Heute eine Frau, die eine der wichtigsten Stimmen ist, wenn es um die Rückgabe kolonialer Raubkunst aus Deutschland und aus Frankreich geht, nämlich die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy.
Was mir heilig ist, ist unter anderem die Freiheit der Wissenschaft, die Freiheit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und auch die Räume der Wissenschaft, also in unserem Fall hier in Deutschland die Universitäten, die freien Räume, die da für alle Diskussionen ohne Ängste angeboten werden. Und zwar für uns, die wir hier forschen, lehren und arbeiten, aber auch für all diejenigen, die bedroht sind in der Welt, in ihrer wissenschaftlichen Aktivität, in ihrem wissenschaftlichen Dasein. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen aus Syrien, aus Afrika, aus Südamerika und aus vielen anderen Ecken, auch Europas, haben hier, jedenfalls in Deutschland, einen sehr geschützten Raum, um wissenschaftliche Forschung zu verfolgen. Es ist momentan vieles in Gefahr. Die Freiheit der Wissenschaft, die Freiheit der Demokratie oder überhaupt die Demokratie. Es sind viele Freiheiten, die gefährdet werden momentan durch die Verhärtung unserer Gesellschaft. Es geht grundsätzlich um unsere Menschlichkeit und um das, was uns zusammenhält als kollektives Gebilde. Und diese Freiheit, auch sich streiten zu dürfen, die gehört auch dazu. Es muss nur die Form behalten. Ich habe das große Glück, in Berlin an der Technischen Universität in einem Gebäude zu lehren und zu forschen, das von Hans Scharoun gedacht, konzipiert und gebaut wurde. Und Hans Scharoun hatte, wie in der Staatsbibliothek in Berlin oder in der berühmten Philharmonie, die Eigenschaft, große Räume mit großen Perspektiven zu schaffen. Und an unserer Universität hat er sehr große Räume der Zusammenarbeit. Also ich nenne sie manchmal auch WG fast. Also Räume, wo man wie in einem Labor zusammenarbeitet oder wie in einem Kloster. Und wenn wir von heiligen Sachen sprechen, muss ich auch an diese Atmosphäre eines Klosters denken, wenn wir ruhig an unseren Tischen in einem großen kollektiven Raum arbeiten und auch mit Humor, mit viel Interaktion. Aber das ermöglichen diese Räume, die eben keine einzelnen Zellen sind, die es auch im Kloster gibt. Aber in diesem Fall ist das eher der große gemeinsame Arbeitsraum, wo die Kopisten im Mittelalter gesessen haben. Und in unserem Fall sitzen wir mit unseren Computern. Und so ein Raum, wie von Scharoun entworfen, ist ein Raum, der einen auch frei macht. Und Räume können erschlagen, können verängstigen, können erdrücken oder sie können einem das Gefühl geben, dass man frei ist.
Bénédicte Savoy darüber, was ihr heilig ist. Und morgen fragen wir Edward Berger, den Regisseur vom Oscar-Erfolg Im Westen nichts Neues. Außerdem in diesem Monat noch Doris Dörrie und Cornelia Funke. Und da wir schon hier so ein paar Namen haben fallen lassen aus dem Film, bleiben wir vielleicht einfach noch dabei und schauen, was in diesen Tagen startet. Nicht nur im Kino, sondern auch bei Streamingdiensten, zum Beispiel bei Amazon Prime. Saltburn ist ein Film, der jetzt zu sehen ist. Jörg Taschmann aus unserer Filmredaktion, schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Da geht es um ein Schloss und sehr seltsame Vorgänge. Ein Film von Emerald Fennell. Was passiert da in Saltburn?
Na, vielleicht müssen wir einfach noch mal auch ein bisschen was zu Emerald Fennell sagen. Die hat ja ein aufsehenerregendes Debüt hingelegt vor 3 Jahren mit Promising Young Woman. Und sie ist ja auch Darstellerin, Autorin und Regisseurin. Und diesmal führt sie zurück ins Jahr 2006. Es geht nach Oxford unter Studenten. Und da ist einmal der angeblich aus armen Verhältnissen stammende Oliver. Und der sucht eben die Freundschaft des schönen, von allen begehrten und reichen Felix, der ihn dann in sein sehr aristokratisches Landhaus einlädt. Da wird viel Party, viel Orgien, viel Weltschmerz gefeiert und das Ganze kippt dann eben auch in eine reine Tragödie und ist eben ein Film, der eigentlich wirklich auch für die große Leinwand gemacht ist. Der ist in Amerika und in Großbritannien auch wirklich in die Kinos gekommen, aber in Deutschland kommt er übermorgen eben nur in Anführungszeichen auf Amazon Prime.
Sie haben eine Szene mitgebracht. Was sehen wir da, wenn wir es sehen?
Vielleicht hören wir einfach erstmal rein und dann versuche ich das noch ein bisschen optisch zu untermalen.
Machen wir so.
You all right?
Yeah, I've got a flat tire.
Take my bike.
Hey, that is so kind. Thank you. I'm sorry I don't know your name. I'm Felix.
Oliver.
Oliver. Oliver, I love you. I love you. All right, cheers, Ollie.
Oh, große Liebeserklärungen hier gleich.
Hier haben wir gerade die beiden Protagonisten, eben Oliver und Felix, das erste Mal gesehen. Und zwar hat Felix einfach nur eine Reifenpanne und Oliver kommt vorbei und ganz selbstlos leiht er ihm dann eben sein Fahrrad. Und das ist dann der Beginn dieser ungleichen Freundschaft.
Und wie wird das dann letztlich erzählt? Was hat das für einen Ton? Was hat das für eine Ästhetik?
Die Ästhetik finde ich eigentlich ganz reizvoll. Auch dieser Film ist jetzt im klassischen 4:3 eigentlich gedreht, erinnert so ein bisschen fast an Super-8-Farben, also einerseits sehr, sehr farbig, aber eben nicht diese klassischen Kinofarben, die man so von Kodak oder so kennt und sehr dunkel, spielt sehr, sehr viel nachts. Wie gesagt, dieses Partyleben wird immer wieder gezeigt. Also die Kamera und die Form dieses Films ist sehr, sehr, sehr spannend, wie ich finde. Und man guckt diesen Film auch lange wirklich mit einem großen Interesse an. Zum Schluss, finde ich, zerfällt das dann alles, weil dann irgendwie zu viele schockierende Irrungen und Wirrungen passieren, weil zu viele Wendungen plötzlich entstehen, die man so vielleicht gar nicht gebraucht hat. Also es geht ja immer darum, dass diese Aristokraten, die erfreuen sich an diesem Oliver, weil der so aus bescheidenen Verhältnissen kommt, weil der so echt ist, weil der so real erscheint. Und Rosamund Pike beispielsweise spielt dann eben die exzentrische Mutter, die sagt also, ich hasse Hässlichkeit. Und diese Gegenüberstellung von zwei sozialen Klassen, die fällt dann so ein bisschen in sich zusammen, weil dann eigentlich herauskommt, dass Oliver gar nicht aus so wahnsinnig armen Verhältnissen stammt. Und das ist nur die eine von mehreren Wendungen, wofür ich dann finde, geht das zu sehr in diese Mr. Ripley-Schiene letztendlich. Mhm. Und das ist ein bisschen schade, zumal der Film mit 2,5 Stunden definitiv auch zu lang ist. Mhm.
Alle weiteren Wendungen, glaube ich, überlassen wir jetzt denen, die diesen Film vielleicht schauen wollen, um nicht allzu viel zu verraten. Bei Amazon Prime also jetzt zu sehen, Saltburn von Emerald Fennell. Und wir bleiben einfach noch in einem Schloss. So scheint es ebenfalls zu sein, wenn man sich den Trailer anschaut eines Films aus Frankreich, der jetzt in die Kinos kommt, ganz regulär. Monsieur Blake zu Diensten von Gilles Legardinier. Und da sind zwei Schauspielerinnen dabei, die schon, glaube ich, Generationen von Zuschauern in die Kinos gebracht haben und vielleicht auch vor den Fernseher, nämlich John Malkovich und Fanny Ardant. John Malkovich als ein außergewöhnlicher Diener, der da anheuert. Was ist das für eine Geschichte?
Ja, es ist die Geschichte eines Witwers, ein trauriger britischer Witwer, sehr erfolgreicher Geschäftsmann, der schwänzt eine Auszeichnung, geht zurück nach Frankreich und will an den Ort zurück, wo er einst seine Frau kennengelernt hat. Das ist aber so eine Art herrschaftliches Schloss. Da lebt nun eben Fanny Ardant, die leitet da die Geschicke und hat große finanzielle Probleme. Und durch ein Missverständnis wird dann eben dieser Mr. Blake, Andrew Blake, als eine Art besserer Diener da eingestellt und hält dieses Missverständnis eben lange aufrecht. Und das vielleicht noch Interessanteste ist an diesem Film, dass John Malkovich eigentlich die ganze Zeit mit einem starken englischen Akzent Französisch redet. Hören wir doch mal kurz rein.
Comment vous appelez-vous?
Blake, Andrew Blake.
Voici votre royaume.
C'est ça ma chambre?
Bah, je vais pas vous faire dormir dans les écuries.
Chez nous, dans les bed and breakfast, on laisse les gens.
Vous êtes du soir ou du matin?
Ja, also was wir hier eben gerade gehört haben, ist die Ankunft von Andrew Blake, der eben immer noch glaubt, er würde so ein Bed and Breakfast kriegen in einem herrschaftlichen Schloss. Sie wiederum, die burschikose Köchin, will ihn eigentlich einstellen, eben als Diener. Aber all diese Witze und all diese kulturellen Unterschiede sind dann doch sehr vorhersehbar. Eben die burschikose Köchin, der tollpatschige Wildhüter und Gärtner. Dann gibt's noch eine schwangere Hausangestellte. Und am Ende macht dann Mr. Blake irgendwie alle glücklich. Aber das Ganze ist peinlich und altbacken. Da gibt es wirklich viele Szenen zum Fremdschämen. Zum Beispiel, wenn Mr. Blake mit dem Gärtner übt, wie man mit einer Frau flirtet und sich dann eben ganz grell als Frau schminkt mit einer schrecklichen Perücke. Das ist dann leider alles nicht witzig, sondern eher peinlich.
Schade eigentlich, ne, bei diesen großen Schauspielern, die da dabei sind, John Malkovich und Fanny Ardant. Aber zumindest, wenn man John Malkovich französisch reden hören will mit seinem charmanten englischen Akzent, dann kann man das im Kino tun, wenn man natürlich die Fassung auswählt mit Originalton und Untertiteln. Monsieur Blake zu Diensten von Gilles Legardinier und der Film Saltburn jetzt bei Amazon Prime von Emerald Fennell. Neue Filme vorgestellt von Jörg Taschmann aus unserer Filmredaktion. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und wir schauen jetzt in die Feuilletons des nächsten Tages, also vom 21. Dezember. Das tut Arno Zesek.
Wer bitteschön interessiert sich schon für mein Leid? Es schaut mich nicht mal mehr einer an. Mich, die heilige Mutterhure, deren Mann weggelaufen ist, so wie es alle irgendwann tun, weil es Männer sind, woran aber vorher keine glauben will, bis sie, so wie ich, ohne ihn aufhört zu existieren oder, so wie ich, nur noch aus einem Ziehen, Drücken, Reißen besteht. Aber auch darum kümmert sich niemand, genauso wenig wie um die Handtücher, die ich natürlich trotzdem noch selbst waschen muss. So endet in der Wochenzeitung Die Zeit der unfeierliche, aus dem Geist fortgeschrittener Schwangerschaft geschriebene Weihnachtsartikel »Das Leiden der Marias« von Berit Dieselkemper. Unterzeile: Bald ist Weihnachten und die moderne Frau fühlt sich alleingelassen. Vom Kindsvater, von den Nachbarn und so ziemlich allen. Eine Suada. »Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engel Ordnungen?« beginnt ein anderes Klagelied, die Duineser Elegien von Rainer Maria Rilke. Iris Radisch berichtet, wiederum in der Zeit, vom Treffen der Rilke-Gemeinde auf Schloss Duino nahe Triest, wo der Dichter mit der Arbeit an den Elegien begonnen hat, die dann vor 100 Jahren im Inselverlag Leipzig erschienen. Wir zitieren ausführlich aus Radischs Text voller Rilke-Zitate, denn Ergreifenderes, garniert mit einigen Klecksen Kitsch, werden Sie in den Feuilletons nicht finden. Am Beginn der Moderne war für den Dichter der Elegien das Leben so lähmend und leer wie ein Postamt am Sonntag. Es fehlte das Schöne, es fehlte das Offene, es fehlten auch die schrecklichen Engel, die fast tödlichen Vögel der Seele, die wie die findigen Tiere selbstvergessen in der ewigen Strömung treiben, während der moderne Mensch seine Tage hinter geschlossenen Schaltern absitzt wie hinter Gittern. Und dann, weh ihm, bläst in den einsamen dunklen Winternächten auch noch der unbarmherzig kalte, windvoller Weltraum durch die Ritzen seiner metaphysisch obdachlosen Existenz. In dieser gänzlich unannehmbaren Ausgangslage eröffnen die Elegien ein Wiederverzauberungsfeuerwerk, das auf nichts als die magische Kraft ihrer Blankverse und Distichen setzt, um die Leere in jene Schwingung zu versetzen, die uns jetzt hinreißt und tröstet und hilft. Rainer Maria Radisch alias Iris Rilke in der Zeit. Und jetzt kommen wir mal wieder runter und stellen fest, die Süddeutsche Zeitung zeigt nicht wirklich ein Herz für die AfD, jedoch erklärt Philipp Bovermann unter dieser Überschrift den Erfolg der AfD in den sozialen Medien. Die TikTok-Strategie der CSU scheint zu lauten, so viel Söder zu zeigen wie nur irgend möglich. Politiker aus FDP und SPD wackeln in Videos mit dem Hintern und machen alberne Challenges, um sich so richtig doll volksnah zu geben. Die AfD hingegen macht plattformübergreifend etwas ganz Verrücktes. Sie spricht über Politik. Bovermanns Ratschlag lautet nicht, von der AfD lernen heißt siegen lernen, aber doch so ähnlich. Auch die anderen Parteien könnten solche Netzwerke aufbauen, Gegenöffentlichkeiten zur Gegenöffentlichkeit. Ein wichtiger Baustein darin wären Lokalpolitiker. Wer auf Ebene der Landkreise und Kommunen digital präsent ist, wer ansprechbar ist, wenn potenzielle Wähler auf Probleme hinweisen wollen, übernimmt die Rolle des Kümmerers, als der vor allem im Osten inzwischen vielfach die AfD angesehen wird. SZ-Autor Bovermann. Zum Schluss politische Theorie. In der Wochenzeitung Der Freitag konstatiert Leander F. Badura, die Hoffnung der Marxisten war stets, dass das falsche Ganze die Mittel seiner Überwindung selbst hervorbringt. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch, in den Worten Hölderlins. Nach einigen gescheiterten Versuchen der gesellschaftlichen Transformation musste man feststellen, dass dies auch in die andere Richtung gilt. Wo aber Rettung ist, wächst das Gefährliche auch. Wer auf Befreiung zielt, trifft nicht selten die Menschenwürde, weil der Mensch eben ein sperriges Wesen ist. Klingt wenig konkret, doch Badura wird deutlich. Natürlich ist der grüne Kapitalismus der falsche Ausweg aus der Klimakrise, aber für den Aufbau des weltweiten Ökokommunismus fehlt die Zeit. Klimaretten heißt also auch das Kapital retten. Was soll man als Linke da tun? Etwa mit verschränkten Armen beleidigt daneben stehen? Denken Sie bitte darüber nach, falls es Sie betrifft. Falls Sie dabei geistige Getränke benötigen, mag Ihnen bei der Auswahl eine Zeitüberschrift helfen. Sie lautet: Jedes Bier ist ein leuchtendes Gedicht.
Arnold Sessek aus den Feuilletons vom 21. Dezember. Und es war schon Fazit: Die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.